Naja, Wohlwollen bei seinen Brüdern trifft, das ist wohl leicht und ziemlich leicht verständlich. Also Josef war nicht nur das arme Opfer in dieser Geschichte, sondern Josef ist jemand, der auch sein Teil seiner Schuld in seiner Geschichte hat. Er war eingebildet, auf sich egoistisch konzentriert und hat die anderen schlecht gemacht. Das Zweite ist Jakobs Schuld in seiner Familie. Der arme Vater, ne, mit dem, was er da konfrontiert wird. Der arme Vater. Soll ich lieber anders sagen?
Nehme ich ja meine Bibel.
Der arme Vater in der Geschichte.
Warum bist du wieder zurückgegangen?
Der arme Vater in der Geschichte, der Jakob, der konfrontiert wird mit seinen Söhnen, die, wo es drunter und drüber geht und wo er mitkriegen muss, dass die sich nicht verstehen. Und er würde doch jetzt so gerne eigentlich einfach so seinen Lebensabend genießen. Und er ist froh, dass das Viehimperium übergeben ist und er würde jetzt so gerne einfach sein Lebensabend genießen. Und er muss miterleben, dass seine Familie, seine Söhne Streit untereinander haben. Und er wird gar nicht so richtig gewahr, dass er ein Teil davon ist. Er merkt gar nicht, dass sein Handeln ganz, ganz viel auslöst. Wir lesen in diesem Text, dass Jakob sein Josef, in unserem Text heißt es hier, er war der Sohn seines Alters. Also es waren so die Jüngsten. Es war bei uns auch so, ich komme aus einer Familie mit 4 Kindern und ich bin der Dritte. Und meine beiden Älteren haben schon immer gesagt, au, was der alles darf, das durften wir nie. Und ich habe das über meinen kleinsten Bruder gesagt. Was dem alles durchgelassen wurde, das wurde bei mir ganz anders behandelt. Und das macht manchmal auch ein bisschen neidisch. Jakob ist aber noch mehr, als dass er an manchen Stellen vielleicht irgendwo einen blinden Fleck hätte. Und wir kriegen das als Eltern ja nie hundertprozentig hin, dass wir immer alles richtig machen. Wir kriegen es nie hin, dass wir immer zu 100% gerecht sind. Und wir kriegen es nie so richtig hin, dass wir da auch alles immer gut machen. Aber bei Jakob, der wird so richtig deutlich, der fördert diesen Josef in besonderer Weise. Und es wird uns einen Punkt hier gesagt, der sehr inhaltsvoll ist. Es heißt, dass Josef einen Rock, ein Festtagsgewand von seinem Vater geschenkt bekam. Und es war ein Ärmelgewand, heißt es ganz wörtlich in diesem Text. Und wisst ihr, dieses Ärmelgewand, dieses Festtagsgewand, das war nicht nur jetzt einfach ein schöner Anzug, den Josef bekommt, sondern da steckt noch mehr drin. Erstens war das ein unglaublich wertvolles Geschenk, was man heute sehr gut vergleichen könnte, dass einer von den Kindern einfach mal ein Auto geschenkt bekommt und die anderen nicht. Und das würde schon für wahrscheinlich in jeder Familie für ein bisschen böses Blut irgendwie sorgen, ne? Wenn einer ein Auto geschenkt bekommt. Einfach ein Auto hingestellt bekommen, die anderen nicht. Aber es steckt noch mehr drin, weil dieses Ärmelgewand, das war auch ein Zeichen dafür, das war nicht die Arbeitskleidung. Also Hirten, die trugen kein Ärmelgewand, sondern die hatten so kurze Gewänder, die mussten zupacken, so ein Ärmelgewand, das hat eher gestört, sondern das Ärmelgewand, das war so ein bisschen auch ein Zeichen, dass Josef von Jakob bevorzugt wird und sogar als, naja, letztendlich als Erbe vorausgesehen wird, weil er bekommt ein herrschaftliches Gewand, nicht das Gewand der Arbeit, sondern das Gewand des Chefseins. Und viele Ausleger sagen, naja, wahrscheinlich hat Jakob damit schon auch signalisiert, Josef, der eigentlich völlig, das hat er überhaupt nicht, eigentlich nach der Tradition war der überhaupt nicht dran. Der wäre Ruben gewesen, der Chef im Imperium sein sollte. Aber Josef bekommt dieses Ärmelgewand und damit signalisiert Jakob, das ist der Erbe des Ganzen. Soll der Chef sein. Er ist derjenige, der über den anderen steht. Also so war dieses Gewand war noch viel mehr als nur jetzt ein schönes Geschenk, sondern es war ein deutliches Signal bei Jakob. Und das war Schuld, die Jakob auf sich lud. Jakob bevorzugt den Josef in einer unglaublichen, außergewöhnlichen Art und Weise. Wir wundern uns so ein bisschen, warum Benjamin an dieser Situation noch gar keine Rolle spielt. Von dem lesen wir so gut wie gar nichts. Der kommt erst später. Und zwar, das hat damit etwas zu tun, dass Benjamin noch klein war. Und Josef war erst 17, aber das war so das Alter, wo man letztendlich langsam ein bisschen wichtiger, interessanter wurde und so weiter. Aber Benjamin war noch klein. Der spielte noch gar keine Rolle. Und deswegen wird er auch noch gar nicht so richtig besonders erwähnt in dieser Geschichte. Sondern Josef war so dieses Ziel der Wertschätzung und dessen, was Jakob verschenkt. Und das war Josef. Und damit hat Jakob wirklich Schuld auf sich geladen. Er macht etwas als Vater, was man tunlichst sein lassen sollte. Und zwar bevorzugt er diesen Josef in außergewöhnlicher Art und Weise. Und er muss gespürt haben, was das bei seinen anderen Jungs ausgelöst hat. Und es hat nicht dazu geführt, dass Jakob irgendwie das versucht auszugleichen, sondern er hält sogar noch daran fest. Und er behält es. Und die ganze Geschichte geht weiter und Josef bleibt immer noch dieses Muttersöhnchen an seiner Seite, der dann irgendwann später mal losgeschickt wird. Guck mal nach deinen Brüdern. Da merkt man, der war gar nicht bei der Herde so sonst so dabei, sondern er war mehr bei Papa zu Hause. Es war die Schuld vom Jakob. Und dann natürlich ist da doch die Schuld der Brüder. Von den Brüdern lesen wir in dieser Geschichte, dass das Verhalten des Jakobs und das Verhalten des Josefs etwas bei den Brüdern auslöst, und zwar Hass. Hass, die sich steigert in dieser Geschichte. Und irgendwann zu Wut wird, die überkocht, die nicht mehr kontrolliert ist, die gar nichts mehr Gutes denken. An dieser Geschichte schon allein in unserem Text heißt es, dass die Brüder wörtlich, die konnten nichts mehr Gutes über Josef denken. Sondern ihr Herz schnürte sich mehr und mehr zu und der Hass machte sich in ihrem Herzen breit. Und das ist die Schuld der Brüder, dass sie das zulassen in ihrem Leben, dass das, was sie erleben, dass sie das in puren Hass umwandeln. Und das geht alles auf Josef. Und so ist diese wunderbare Familie, diese, ich habe es genannt, diese schrecklich nette Familie. Und wisst ihr, das ist mir wichtig. In unseren Familien ist es so wie damals in dieser Familie auch. Wir können nicht nur sagen, da ist einer, der ist das Problem. Und wenn ihr in eure eigene Familie hineindenkt und fühlt und diese anguckt, dann ist es vielleicht auch in eurem ersten, naja, aber da ist nur der eine, der macht immer die Probleme. Oder wenn ich doch nur andere Eltern gehabt hätte. Oder wenn ich doch nur eine andere Mutter gehabt hätte, einen anderen Vater. Oder wenn ich andere Geschwister oder wenn ich gehabt hätte. Systemfamilie bedeutet immer, da sind verschiedene Leute beteiligt. Und ich finde es so wichtig, dass wir ehrlich manchmal draufschauen und uns bewusst werden, da gibt es in den allermeisten Fällen, gibt es nicht nur einen, der schuld ist und einen, der Opfer ist und einen, der irgendwie übel mitspielt, sondern da gibt es meistens verschiedene Anteile der Schuld. Nicht so schön, ich habe es jetzt einfach mal da einfach halber, ne? So einfach schön getrittelt. Ich wollte es jetzt gar nicht bewerten. Es ist in unserem Leben nicht so schön, Schema F, schön Drittel oder geviertelt oder was auch immer, sondern da gibt es verschiedene Anteile. Aber wichtig ist mir, wir haben alle unseren Anteil daran. Unsere Geschichte, unsere Systeme, auch das, was wir in Gemeinde immer wieder erleben, das ist mir, umso mehr ich auch in Gemeinden so mit hineingucke, immer wichtiger. Da gucken wir immer auf Systeme, wo vielleicht der eine sagt, naja, wenn alles so machen würden, wie ich es denke, dann wäre alles super. Aber leider haben wir da so ein paar, die machen es immer anders. Und ich versuche mal, dass wir zusammen hingucken und sagen, nee, da ist nicht nur einer. Der ist das Problem. Da ist nicht nur eine Gruppe, die ist die Blöden und die anderen sind die Guten. Sondern wenn wir ehrlich hingucken, dann haben wir einen Mix von verschiedenen Dingen, von Geschichten, die passiert sind und alles zusammen macht unser System aus. Ein System, was auch Teile der Schuld hat und meistens verschiedene Teile der Schuld hat. Was machen wir jetzt damit? Wisst ihr, was mir in der Josef-Geschichte wichtig wird? Trotzdem, dass so ist, schreibt Gott Geschichte mit dieser Familie. Im Alten Testament denke ich mir das so oft. Gott, wenn du die Geschichte so ehrlich beschreibst von diesen Menschen und von dieser Familie, Gott, du darfst die nicht mehr benutzen. Das sind Halunken. Das sind Versager. Das sind Menschen, die werden schuldig. Aber nicht mehr nur so ein bisschen, sondern auf ganzer Linie. Hey, da ist Jakob, das ist der Erzvater, der wird immer wieder aufgeführt. Ne? Ich bin der Gott Jakobs, Isaaks, Abrahams und so weiter, die werden aufgeführt. Und dann guckst du in die Geschichte hinein und merkst so, na toller Familienvater. Was ist denn das für einer? Und was macht Gott? Er gebraucht diese Familie, um sein Volk, um seine Familie, die er später braucht für das Volk Gottes, aus dieser Familie wächst das Volk Gottes, um sie vor der Hungersnot zu retten, wegzuführen, braucht er sogar diese Geschichte. Wisst ihr, wenn wir die Familiengeschichten in der Bibel angucken, und dann fängt es an bei Adam und Eva, wir müssen ehrlich sagen, na super Familie, Kain und Abel, also erster Mord und so weiter, na toll. Und dann geht es weiter und all diese Familiengeschichten, die Bibel uns ganz, ganz ehrlich berichtet, sind alles Familiengeschichten, wo es Schuld, Fehler und Versagen gibt. Und was macht Gott damit? Gott schreibt mit diesen Leuten Geschichte. Und das begeistert mich und es bewegt mich zutiefst, dass Gott nicht an dieser Stelle aufhört und sagt, hier passt mal auf, schrecklich nette Familie, die lassen wir jetzt beiseite. Also mit denen kann ich nichts mehr anfangen. Sondern dass Gott sagt, nee, ich mache mit denen etwas. Am Ende der Josef-Geschichte, da steht Josef und guckt zurück über sein ganzes Leben. Das ist mir wichtig. Das ist erst 1. Mose 50. Also da passiert ganz, ganz viel dazwischen. Das ist nicht seine Sicht ganz am Anfang. Aber wisst ihr, da ist alles passiert. Zisterne, wo er da drinnen sitzt. Und wo er von seinen Brüdern verlassen wird. Und wisst ihr, was seine Brüder als allererstes machen, nachdem sie in die Zisterne ihn geworfen haben? Das ist so makaber. Das heißt in der Bibel, dass sie daneben sitzen und Brotzeit machen. Die essen und trinken und haben gerade ihren Bruder versenkt in der Zisterne. Mit dem Gedanken, ihn eigentlich zu ermorden. Zisterne ist passiert, Verkauf ist passiert. Ey, als jemand, der in dieser Geschichte aufgewachsen ist, auf einmal als Sklave und der ist nicht auf ein schönes Kamel oben drauf gesetzt worden und ist dann ins Exil geritten, sondern der ist gefesselt worden und hintenher musste er durch die Wüste stolpern. Die ganze Geschichte, und viele von euch kennen diese Geschichte, die ganze Geschichte passiert, wo Josef alles erlebt und erleben muss, was passiert. Als Sklave zu arbeiten, Erfolge zu haben, sich sein Leben immer wieder irgendwie sich zu berabbeln und das Beste daraus zu machen und dann den nächsten Nackenschlag zu kriegen. Ein Josef, der erleben muss, dass er treu ist und echt Gottes Gebote befolgt. Und die Frau des Potiphars von der Bettkante schubst. Und ich vermute mal sehr, sehr, sehr stark, das war eine Frau, die sah gut aus. Und Josef sagt, nö, so eine Sünde begehe ich nicht. Das mache ich nicht. Und als Ergebnis davon landet er im Gefängnis, berappelt sich wieder. Da wird uns schön berichtet, er wird vergessen. Na super, vielen Dank Gott, ich war treu. Ich habe Gottes Gebote gehalten, lande dafür im Gefängnis, lege dann einen schönen Traum aus, helfe den anderen und als Dankeschön werde ich vergessen. Und dann muss er noch ein bisschen versauern und irgendwann kommt er raus. Und am Ende sagt er zu seinen Brüdern, hier passt mal auf, ihr gedachtet es böse. Wir können nicht einfach sagen, Schwamm drüber, ja, da ist Schuld, da ist Schwierigkeit, da ist echt Vergehen drinne. Aber Gott hat aus dieser Geschichte etwas Gutes gemacht. Aber das ist eine richtig, richtig schwere Geschichte. Wisst ihr, ich sage euch das nochmal so intensiv, weil auch bei unseren Familiengeschichten ist es jetzt nicht einfach, dass wir sagen können, ach ja, da haben wir halt alle ein bisschen Schuld, komm, lasst uns beten und die Sache ist erledigt. Sondern das, was da passiert ist, das macht mit unseren Herzen etwas. Das schnürt zu, das macht zu, das schürt Hass, das treibt gegeneinander. Die Brüder, interessanterweise, haben bis zum Schluss enorme Angst, dass die ganze Geschichte ihnen doch wieder auf die Füße fällt. Als der Vater tot war, kriechen sie zu Josef und sagen, du Josef, der Vater, der hat immer gesagt, wenn ich mal sterbe, sagt dem Josef, dass er euch ja nichts tut. Und Josef heult und sagt, ey, was ist denn los? Ich habe euch doch längst vergeben. Also aber diese Geschichte ist nicht einfach wegzuwischen, sondern viel und oft ist es gerade die Systeme unseres Lebens, die haben etwas mit uns gemacht und da können wir nicht einfach nur sagen, komm, wir beten einmal drüber und alles ist gut. Nein, manches muss man auch nochmal auspacken, manches muss man miteinander besprechen, manchmal muss man Wege gehen und manches muss man bearbeiten und manches muss man ganz neu unter die Füße kriegen und es braucht manchmal auch Zeit, wo man dann vergebungsfähig wird und sagt, ja, ich kann dir jetzt vergeben. Aber ich möchte euch so ermutigen, diesen Weg zu gehen, dass ihr irgendwann am Ende auch sagen könnt, ja, es waren in meinem Leben Dinge und Menschen, die haben es nicht gut gemacht. Und es sind böse Dinge passiert. Aber ich durfte erleben, dass Gott Gnade schenkt und dass auch selbst aus meinem Leben, selbst aus der Verworrenheit meiner Geschichte etwas Gutes geworden ist. Ich wünsche euch das als Gemeinde, wo ja auch mal viele Dinge immer wieder passieren, ne? Wo man Schwierigkeiten miteinander hat und Durststrecken miteinander durchgeht und keine Ahnung was. Und wo man vielleicht auch manchmal aus dem Weg sich einfach geht und sagt, Mensch, da sind auch Dinge passiert, die was bei mir auslösen, es anzupacken und vielleicht noch nicht gleich, aber irgendwann erlebt und dann schenkt Gott auch etwas Neues, nämlich Vergebung. Und ich kann irgendetwas irgendwann sagen, ja, da sind Dinge schiefgelaufen. Und nicht nur ein bisschen richtig schief gelaufen, aber ich durfte es erleben, dass Gott etwas Gutes draus gemacht hat. Und wisst ihr, was das Gute ist, was Gott in seiner Geschichte immer wieder macht? Das ist die Gnade. Das ist das Beste und Wichtigste, und was Gott überhaupt schafft, die Gnade. Und das ist das, was Josef erleben darf in dieser Geschichte. Wir gehen gleich zum Abendmahl. Und wisst ihr, mir ist das wichtig. Im Neuen Testament, da heißt es sehr, sehr ernst und sehr, sehr deutlich. Da schreibt Johannes, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und dann sagt er, und das gilt uns allen, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Hört es mal für euer Leben. Wenn wir sagen, wir sind nur die Guten, nur die anderen sind schuld, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ey, ihr Lieben, Gott ist doch gnädig und er möchte nichts mehr, als dass wir an dieser Stelle immer wieder aufwachen und unser Leben und uns selber ganz bewusst und ehrlich angucken und sagen, jawohl, und da ist Schuld. Auch bei mir. Und wisst ihr, was dann das Zweite ist? Zum Glück bleibt es nicht dabei bestehen. Sondern das Neue Testament sagt uns, aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das, was wir gleich im Abendmahl miteinander feiern wollen. Dass Gott, da wo wir Sünde bekennen, loslassen, dass Gott der vergebende Gott ist, der gnädige Gott ist, der sogar sagt, Andreas, mit dir gerne weiter. Und der uns die Schuld abnimmt. Ich wünsche uns das heute Abend, dass wir es erfahren, erleben beim Abendmahl, dass wir, Abendmahl ist ja der Ausdruck dessen, dass wir spüren können, das ist eine der wenigen Dinge, dass wir in unserem christlichen Glauben auch mal was zum Anfassen haben, dass wir spüren, anfassen, erleben dürfen, so wahr wir gleich Oblate, Brot, Wein oder Saft schmecken, in der Hand haben, runterschlucken, so wahr, so reell, wie wir das spüren, ist diese Vergebung von Jesus Christus. Es ist nicht nur ein Wort, es ist nicht nur ein Gedanke, es ist nicht ein psychologischer Trick, sondern es ist etwas, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha mühsam für dich und mich erworben hat, damit wir aus den Systemen unserer Schuld herauskommen und Gott mit uns weitermacht. Ich habe mir bei dieser Geschichte gedacht, das wäre an vielen Stellen so schön und so einfach, nur einer würde an einer Stelle aussteigen. Was wäre so schön gewesen, wenn Jakob ausgestiegen wäre und gesagt hätte, ihr Lieben, ihr habt recht. Ich bevorteile den Josef, es tut mir so leid. Ich bitte euch um Vergebung. Hey, die Geschichte wäre ganz anders weitergegangen. Was wäre das so heilsam gewesen, die Brüder hätten in ihrem Hass, irgendwann wären sie aufgewacht und hätten gesagt, auch wenn Vater falsch handelt und auch wenn Josef echt doof ist, aber wir wollen ihn nicht hassen, sondern wir wollen ihn lieb haben. Was wäre so schön gewesen, Josef wäre in der Geschichte aufgewacht und hätte gesagt, nee, ich mache hier nicht weiter. Ich schmier dir nicht dauernd noch aufs Brot, dass Papa mich so lieb hat, sondern ich bitte meine Brüder für meinen Egoismus und für meine Hochmut und für mein das, was ich ihnen dauernd aufs Butterbrot geschmiert habe, bitte ich um Vergebung. Wenn nur einer aus dem System ausgestiegen wäre, Sünde erkannt und bekannt hätte und Gnade erfahren hätte, die Geschichte wäre komplett anders weitergegangen. Wisst ihr, und diese Chance, die haben wir heute an diesem Tag. Haben wir immer wieder neu auszusteigen. Nicht darauf zu warten, bis der andere aufhört und aufwacht. Das ist unsere natürliche Art. Ne? Ich warte immer, bis meine Frau kommt und sagt, endlich merkt, boah, da habe ich Mist gebaut, Schatz. Diesmal hattest du recht. Das ist unsere natürliche Reaktion. Aber Gott möchte gerne, dass wir aufwachen und dass wir vielleicht den ersten Schritt gehen.